Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Sonntag, Menissere, der mit seinem Namen nach dem Psalmwort Gott an sein Erbarmen an uns erinnert. Der Wochenspruch aus dem Römerbrief steht im 5. Kapitel. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Heute Morgen soll es um Veränderung gehen. Alles ist im Fluss, so empfinden wir. Aber nicht nur in unserem Leben, auch das Miteinander als Gemeinde, als Kirche mitten in der Welt und vor Ort muss sich diesen Fragen stellen. Und so freuen wir uns auf unseren Gastprediger, Pfarrer Kuno Klinkenborg vom Amt für Missionarische Dienste in Dortmund, den ich hiermit herzlich willkommen heiße. Er versteckt sich gerade, aber ich denke, er ist hier in der Gemeinde bekannt. Ebenso möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Wir wurden gerade schon musikalisch eingestimmt mit an den Flöten mit Frau Beate Assmann und ihrer Tochter Katharina. Herzlich willkommen. Bitte. Entschuldigen Sie bitte, das habe ich falsch gehört, aber trotzdem herzlich willkommen an die Musikerin und auch herzlich willkommen, Herr Klar, an Klavier und Orgel. Gott schenke uns segenreiche Veränderungen, indem wir uns für ihn und sein Wort öffnen und ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Lassen Sie uns den Psalm 34 unter der Nummer 717.1 im Wechsel miteinander sprechen. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen.
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus.
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut.
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Kommt, lasst uns anbeten. Guter Gott, wie oft handeln wir, als seist du nicht. Wie oft meinen wir, wir allein könnten entscheiden, was gut ist. Wie oft setzen wir uns vermeintlich an deine Stelle und richten über andere. Wie oft kommt dabei nichts Gutes heraus. Darum rufen wir zu dir. Guter Gott, wie gut wäre es, wenn wir nach deinem Willen fragten. Wie gut wäre es, wenn wir damit rechneten, dass du da bist und in der Welt und in unserem Leben regierst. Wie gut wäre es, wenn wir deiner Gerechtigkeit dienten. Dann käme öfter etwas Gutes heraus. Darum rufen wir zu dir. Guter Gott, wie gut wäre es, wenn wir nicht die Veränderung von den anderen erwarten würden, sondern in uns selbst bereit werden für das, was du tun willst. Hilf uns, unseren Blick zu schärfen, unsere Unzulänglichkeiten einzugestehen und dir unsere Schuld zu bekennen, dich um Vergebung, Heilung und Verwandlung zu bitten. Wir rufen zu dir. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Lasst uns beten. Beten wir in der Stille zu Gott, dass er uns in seiner Liebe bewahrt. Gott, nicht in Macht und Majestät zeigst du dich. Menschlichen Überlegungen und Träumen zum Trotz hast du dich hingegeben in deinem Sohn. Lass uns in Jesus und seiner Liebe dein erstes und dein letztes Wort verstehen, deine Kraft und Weisheit, deinen Sinn für unser Leben, jetzt und durch die Zeit hindurch, bis in Ewigkeit. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Buch des Predigers im 3. Kapitel. Es ist in diesem Fall eine Übertragung nach Peter Spangenberg. Alles hat seine Zeit und jede Erfahrung hat ihren Augenblick. Kinder bekommen hat seine Stunde und auch der Tod hat seine Zeit. Saat und Ernte haben ihren eigenen Tag. Die Augenblicke von Bedrohung und Angst gehören zum Leben. Heilen und Vergeben haben ihre Stunde. In Minuten stürzt vieles ein. Zeit braucht es, um aufzubauen. Kostbar ist die Stunde des Weinens. Befreiend sind die Augenblicke des Lachens. Es gibt auch Zeiten des Tanzens. Und Stunden gibt es, alles hinzuwerfen. Augenblicke dagegen, wo ich das Leben einsammeln möchte. Jede Umarmung hat ihre Zeit, aber auch die Erfahrung, einander fremd zu sein. Ich kenne Stunden des Suchens, ich kenne auch Stunden gähnender Leere. Es gibt Zeiten zum Behüten, genauso auch Zeiten des Loslassens. Schweigen hat seine Bedeutung. Es sind Stunden der Stille. Reden hat seine Zeit. Liebe und Hass, beides sind Erfahrungen, die zum Leben gehören.
Lasst uns antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Liebe Gemeinde, wenn ich mich ein bisschen merkwürdig bewege heute Morgen, liegt es daran, dass ich mir den Rücken gestern etwas verdreht habe und darum immer so ein bisschen gucken muss, wie ich hochkomme und wie ich runterkomme. Also ich habe Rücken, wie man so schön sagt. Und gleichzeitig die Frage, geht das so mit dem Verstehen von hier? Man hört sich hier mal ganz merkwürdig, aber das ist, glaube ich, normal. Und man sieht auch was. Wunderbar. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Thema für diesen Gottesdienst heute lautet Veränderung. Bei einem Freund von mir im Büro hängt eine schöne Postkarte. 4 Personen stehen dort vor einem Regal voller Akten und es steht der Spruch darüber, wir sind alle für den Fortschritt, vorausgesetzt, dass alles beim Alten bleibt. So ist das oft. Fortschritt, Veränderung, ja, warum nicht, solange es beim Alten bleibt. Also eigentlich doch so eine Abwehr, die da drin ist. Das ist wie bei einem Körper, der von dem Zustand der Ruhe in den Zustand der Bewegung hineingezogen wird. Zum Beispiel bei der Beschleunigung, wie bei diesem Hund, den es ganz schön nach hinten in den Sitz gedrückt hat. Eigentlich will der Körper ruhig bleiben und in Ruhe gelassen werden. Und wenn man dann, ja, man nennt das das physikalische Gesetz der Trägheit, diesen Körper in Bewegung bringen will, dann macht das Mühe und Arbeit. Doch, das ist so. Wie zum Beispiel bei diesem Beschleunigungsvorgang im Auto. Man rutscht nach hinten in den Sitz. Veränderung ist unbequem. Und doch wissen wir auch, ohne Veränderung geht es nicht. Der bekannte Kommunikationsforscher Paul Watzlawick hat im Blick auf sein Thema der Kommunikation einmal diesen berühmten Satz formuliert, man kann nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn man nichts sagt, sagt man damit etwas. Stellt sich das vor, eine Ehe zu einem Ehepaar und sie reden nicht mehr miteinander, das sagt eine ganze Menge. Und das gilt für unser Thema eigentlich genauso, man kann sich nicht nicht verändern. Selbst wenn wir nichts verändern, verändert sich etwas, weil sich alles drumherum verändert, um uns herum. Und damit verändern auch wir uns. So ein Beispiel, diese Kirche war einmal das höchste Gebäude in der ganzen Umgebung. Die Kirche hat sich nicht verändert. Aber inzwischen sind sehr viel höhere Häuser drumherum und damit hat sich auch die Kirche verändert, selbst wenn sie noch so ist wie vorher. Auch schon Jesus musste mit diesen Beharrungskräften, die es gibt, umgehen. Es gab viele auch zu seiner Zeit, die meinten, es soll doch alles beim Alten bleiben. Die Menschen zur Zeit Jesu merkten, dass aber bei ihm, bei Jesus, vieles anders war und anders lief. Aber das wollten die nicht unbedingt. Es ist nicht so, dass alle Menschen ihm mit wehenden Fahnen hinterhergelaufen wären, keineswegs, nein, nein. Viele sagten, eigentlich ist es doch gut, wie es ist. Eigentlich wollen wir es doch gar nicht anders haben. Und an unterschiedlichen Punkten entzündeten sich deshalb auch mit Jesus immer wieder Diskussionen. Mit Jesus und seinen Jüngern. Hey, warum macht ihr das denn jetzt so? Wir haben das doch sonst immer anders gemacht und es war doch gut. Zum Beispiel beim Thema Fasten hat es sich entzündet. Schon seit einigen Jahrzehnten, ja sogar Jahrhunderten, also irgendwie schon immer, war es zur gewohnten Praxis geworden, dass man damals in Israel fastete. Und zwar 2x in der Woche. Das machten alle so. So war es doch gut. Aber Jesus und seine Jünger haben das nicht gemacht. Die haben gegessen und getrunken. Muss das denn sein? Immer was Neues? Und dann erzählt Jesus, als es um das Fasten geht, ein Gleichnis. Im Lukas-Evangelium steht das Kapitel 5, die Verse 36 bis 39. Niemand, so sagt Jesus, reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Oder man konnte auch übersetzen, gut. Liebe Schwestern und Brüder, besonders interessant finde ich hier diesen letzten Vers. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn der alte ist milder. Das steht in den beiden anderen Evangelien, wo dieser Text steht, nicht mit drin. Da hört das auf mit den neuen Schläuchen oder den alten Schläuchen, die zerreißen. Lukas hat diesen Satz noch dabei, weil er genau darauf aufmerksam machen will. Bei dem Alten weiß man, was man hat. Und dennoch, Neues kann nicht einfach im Alten funktionieren. Es gärt, es muss sich ausweiten, es brodelt. Die alten porösen Weinschläuche reißen dann kaputt, wenn der neue, noch gärende Wein dann drin ist. Jesus macht deutlich, mit ihm ändert sich alles. Und in dieser Bewegung stehen wir als Christen, liebe Schwestern und Brüder, mit drin. Christsein heißt, in ständiger Veränderung zu leben, unterwegs zu sein, gespannt zu sein auf das, was sich verändert und was kommt. Ist das nicht ein ziemlich unsicheres Unterfangen? Nein, eigentlich nicht. Wenn es denn, also ich hält es eher für spannend, für eine spannende Veränderung, das geht immer dann, wenn es einen festen Punkt gibt, wie zum Beispiel beim Jojo. Wenn das Jojo gut am Finger sitzt, dann kann es richtig rund gehen. Ja, dann macht es sogar überhaupt nur Spaß, wenn es richtig rund geht. Dann wird die Spannung gehalten. Veränderung ist dann eine Spannung, ist dann spannend, wenn ich nicht völlig losgelöst bin, nicht im Nichts verschwinden kann, sondern wenn ich den festen Punkt habe. Und den haben wir, liebe Schwestern und Brüder. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. In ihm sind wir geborgen und gehalten, im Leben und im Sterben. Auf ihn können wir uns verlassen. In sein Reich will er uns führen. In ihm ist der Halt da. In Jesus ist der Halt da, mit dem wir Veränderung wagen dürfen und vielleicht sogar begrüßen dürfen. Veränderung ist ja schon das Grunddatum unseres Glaubens eigentlich überhaupt. Paulus bringt das in seinem zweiten Brief an die christliche Gemeinde in Korinth so schön auf den Punkt. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Alles neu. Christsein heißt im Grunde schon, alles hat sich verändert. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Alles neu, verändert. Vielleicht kennen Sie das Bild, das man aus dem Alten Testament genommen hat, auch für die Gemeinde, das wandernde Gottesvolk. Das ist eigentlich das Besondere des Volkes Gottes, dass es immer unterwegs ist. Und das geht so auf das Grunddatum des Auszuges aus Ägypten zurück. Das Volk Israel unter der Führung von Mose, unterwegs aus der Sklaverei in Ägypten auf dem Weg ins gelobte Land. Ein Weg durch die Wüste. Immer wieder wurde es mal schwierig und dann kam sie, diese Sehnsucht nach dem Alten, diese Sehnsucht, das heißt dann so, nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Schon sprichwörtlich ist das ja geworden. Damals war es doch gut. Als es damals war, war es natürlich keineswegs gut. Überhaupt nicht. Ein karges Mahl, kaum genug zu essen, Sklaverei, Frondienst. Aber je länger es zurücklag, desto voller wurden die Fleischtöpfe Ägyptens. Als Christen sind wir unterwegs. Unsere Hoffnung ist das neue Reich Gottes. Unsere Hoffnung ist eine von Gott veränderte neue Welt, in der es kein Leid, kein Geschrei, keine Not, keinen Terror, keinen Tod mehr gibt. Keinen Grund zu flüchten. Aber noch sind wir unterwegs und erzählen von dieser Hoffnung. Und leben etwas von dieser Hoffnung und dürfen etwas davon Gestalt gewinnen lassen. Das ist unser Auftrag, liebe Schwestern und Brüder, unser Auftrag als Christen, von dieser Hoffnung zu erzählen. Wir sind ja kein kirchlicher Verein, sondern wir sind Kirche Gottes, Gemeinde Jesu Christi. Wir stehen in seinem Auftrag. Ständig mit Veränderung zu leben, das ist auch anstrengend. Ja, das macht auch manchmal richtig müde. Da möchte man sagen, mir reicht's, ich rufe die Oma an. Als Kirchengemeinden machen wir es jetzt ja schon relativ lange durch, dass wir denken, ständig geht es von einer Veränderung zur anderen. Ständig müssen wir reagieren, auseinandergehen von einer Großgemeinde, dann die Frage wieder doch fusionieren oder kooperieren, umstrukturieren, zusammenwachsen, irgendwie zurechtkommen. Wir sind es manchmal wirklich leid, doch. Und dennoch wissen wir, die Veränderung auch für unsere Kirchengemeinden gehen weiter. Wir stehen vor neuen Herausforderungen und allein schon deswegen ist es heute kein reines Vergnügen, Presbyterin oder Presbyter zu sein. Als Leitung der Gemeinde müssen Entscheidungen getroffen werden, die nicht allen schmecken, die manchmal dem Presbyterium selber noch nicht mal schmecken und dennoch müssen sie getroffen werden und zwar nach bestem Wissen und Gewissen, mit Gebet und Liebe getroffen werden. Ich bitte Sie, unterstützen Sie Ihre Presbyterinnen und Presbyter. Das ist kein leichtes Amt und es ist unwahrscheinlich wichtig, für die zu beten und sie zu unterstützen und ihnen das auch ruhig mal zu sagen, was für eine wichtige Arbeit sie machen. Und vertrauen Sie den Presbyterinnen und Presbytern, dass sie ihre Arbeit machen und ihre Entscheidung treffen nach bestem Wissen und Gewissen, in der Hoffnung, das Richtige zu tun. Wir haben gerade eine Zeit, in der die Kirche mehr Geld hat, als wir noch vor ein paar Jahren gedacht hätten. Das ging ja auch gerade zu Jahresanfang durch die Medien. Die Kirche hatte zwar nicht mehr Geld als früher, das ist nicht so, aber sie hat mehr, als man gedacht hätte. Und das wiederum ist im Moment ganz schön. Das liegt an der guten Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage, die wir zurzeit haben. Und es ermöglicht uns, um im Bild des Bibeltextes zu bleiben, es ermöglicht uns, uns um neue Schläuche zu kümmern und zu bemühen. Noch haben wir Zeit, Zeit zum Gestalten. Aber wir wissen auch, dass die relativ gute Finanzlage menschlich gesehen nicht so bleibt, und zwar unabhängig von der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage. Die Kirche, und schauen Sie sich gleich ruhig mal um, die Kirche altert schneller als die Gesellschaft. Das liegt daran, dass von den Jüngeren immer mehr nicht mehr automatisch in der Kirche sind, abgesehen davon, dass es auch weniger Jüngere gibt, aber auch die sind nicht automatisch in der Kirche, zum Teil waren sie noch nie in der Kirche, zum Teil haben sie es von klein auf gelernt, dass Kirche eine Option und keine Selbstverständlichkeit ist, wie das viele Ältere noch so hatten. Sie merken, wir kommen auch ganz gut ohne Kirche aus. Und spätestens, wenn die sogenannten Babyboomer-Jahrgänge, das sind so meine Jahrgänge, 2-3 Jahre älter und so, wir waren immer wahnsinnig viele. Ich glaube, auch die meisten Pfarrer, die wir haben, sind so in unseren Jahrgängen, so jetzt so zwischen 52 und 60. Irgendwann gehen auch die Leute in den Gemeinden in den Ruhestand und dann auf einmal bricht sehr viel zusammen. Das ist so. Es ist bei uns noch nicht so schlimm wie um uns herum und ich hoffe, es wird auch nie so schlimm werden, aber wir können so ein bisschen in den Niederlanden sehen, weil da diese Entwicklung noch viel krasser gewesen ist. Amsterdam. In Amsterdam sind noch etwa 2% der Bevölkerung in der evangelischen, in der protestantischen Kirche, so heißt sie dort. 2%. Ich habe nicht eine Null vergessen. Mehr nicht. Unsere Gesellschaft verändert sich und das wirkt sich auch bei uns aus. Darüber kann man nun jammern, da kann man sich aufregen, man kann versuchen, es zu verleugnen und sagen, ist gar nicht so oder so zu tun, ja, als wäre es tatsächlich nicht so, aber es ändert nichts. Das ist das, was vermutlich auf uns zukommt, soweit wir das menschlich abschätzen können. Wir werden, soweit menschlich vorhersehbar, mit wesentlich weniger, auch weniger Geld auskommen müssen. Die Frage ist nur, ist das wirklich schlimm? John Finney, Bischof in der anglikanischen Kirche, jetzt schon im Ruhestand, hat den Satz geprägt, God speaks through money. Gott spricht durch Geld. Und er meinte dabei nicht durch viel Geld, sondern durch wenig Geld. Durch vermeintlich fehlendes Geld. Und ich meine, dass von ihm auch der Satz stammt, die Kirchen in Deutschland haben nicht zu wenig Geld, sondern sie haben noch zu viel Geld. Zu viel Geld wofür? Zu viel Geld, um Gottes Reden wirklich zu hören. So viel, dass sie oft meinen und Kirche leben, als bräuchten sie Gott gar nicht. Der Laden funktioniert auch so. Man hat den Eindruck, wir kriegen das auch alles ganz gut ohne Gott hin. Wir können ja alles selbst bezahlen, also wozu brauchen wir eigentlich Gott? Eine Veränderung wird sein, neu zu überlegen, wie können wir als Kirche in Iserlohn dem Auftrag Gottes, das Evangelium in unserer Stadt zu verkündigen, gerecht werden. In der Barmer Theologischen Erklärung ist dieser Auftrag ja sehr schön für die Kirche formuliert. Ich nehme mal nur diese etwas helleren Teile. Der Auftrag der Kirche besteht darin, die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. An alles Volk. Kirche ist nicht nur für die Mitglieder da und nur so ist sie Volkskirche als Kirche für das Volk. Sonst ist sie Verein. Die Herausforderung lautet, wie können wir hier in Iserlohn mit weniger Geld vielleicht sogar noch besser Kirche sein als bisher? Vielleicht mehr dem Auftrag Gottes entsprechen, obwohl wir weniger haben. Ich finde das eine wahnsinnig spannende Herausforderung, daran zu arbeiten. Wie können die neuen Schläuche aussehen, in denen dieser neue Wein gären kann? Auch bei uns. Er wird anders sein als der alte. Das auf jeden Fall. Und der alte wird vielen von uns milder vorkommen. Ich glaube, da hat Lukas recht. Aber dennoch braucht es auch und gerade den neuen Wein. Müssen uns diese Veränderungen Angst machen? Ich glaube nicht, denn Gott lässt seine Kirche nicht allein. Auf Spruchkarten entdeckt man manchmal schöne Weisheiten. Eine davon lautet, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen einige Menschen Mauern, andere Windmühlen. Vielleicht haben Sie diesen Spruch schon einmal gehört. Also wenn der Wind weht, verschanzen sich die einen und die anderen nutzen die Energie. Wenn es um den Heiligen Geist geht, dann wird sein Wirken auch sehr oft mit dem Wind verglichen. Und vielleicht kann man diesen Satz auch darauf direkt beziehen. Wenn der Geist Gottes weht, bauen die einen Mauern, andere Windmühlen. Wir sollten die Energie, die Dynamis, die Kraft Gottes, die Kraft, die Gott schenkt, die sollten wir nutzen und nicht uns dagegen wehren. Sie nutzen, uns von ihrer Energie treiben lassen. Und dabei dürfen wir gelassen bleiben. Das Wort Gelassenheit bedeutet von seiner Herkunft her Gott wirken lassen. Das ist ja eigentlich bei allem das Entscheidende, dass das Eigentliche bei Gottes Auftrag wir sowieso nicht machen müssen, sondern das macht Gott selbst. Die eigentlichen entscheidenden Veränderungen macht Gott. Dass ein Mensch neu wird, neue Hoffnung entsteht, das schenkt Gott. Dass es überhaupt Hoffnung über den Tod hinaus gibt, dass Schuld vergeben wird, dass wir neu anfangen können, das macht alles Gott selber in Jesus Christus. Für uns, der für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir müssen den neuen Wein nur in immer neue Schläuche geben, in passende Schläuche, die die Gärung und das Brodeln aushalten. Vielleicht ist dabei das Wichtigste, dass wir erst einmal lernen müssen, Dinge zu lassen, Ballast abzuwerfen. Das ist ja wie mit einem überfüllten Kleiderschrank. Manches war mal schick, aber wenn man alles immer weiter drin lässt, gibt es über kurz oder lang keinen Platz mehr, um das Neue hineinzuhängen. Dann muss man sich von dem einen oder anderen vertrauten Stück trennen, selbst wenn es noch nach einem selber riecht und den Geruch in sich trägt. Wir haben in der Lesung schon diesen wunderschönen Text aus Prediger 3 gehört vorhin. Ich möchte ihn nochmal in der Luther-Übersetzung einen kleinen Teil daraus nochmal vorlesen. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit. Und bauen hat seine Zeit. Sie merken, es geht dabei nicht um gut oder schlecht, sondern mal ist es, dass etwas entsteht, und mal muss man sich von etwas trennen und gelassen loslassen. Mal abbrechen, und das ist gut. Und mal bauen, und das ist gut. Mal pflanzen, mal ausreißen. Beides hat seine Zeit, mal wird etwas geboren und dann stirbt etwas. Nicht eines ist richtig und das andere falsch. Manches fällt uns vielleicht schwerer. Aber in allem gilt, was Jesus seinen Nachfolgern gesagt hat: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, zur Ruhe bringen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In einem Joch werden Ochsen zusammengespannt, um den Pflug zu ziehen. In diesem Joch steckt immer Jesus mit drin und zieht mit uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Einige Dinge, die Ihnen als Gemeinde noch mitzuteilen sind. Zunächst, wir haben kirchlich bestattet Marie Engelke auf der Alm im Alter von 95 Jahren, Herbert Lindemann Sperberweg im Alter von 87 Jahren und Hertha Bargold Kanaxweg im Alter von 90 Jahren. Guter Gott, wir befehlen dir diese Menschen an und die, die trauern, dass du sie tröstest mit deinem Trost und ihnen nahe bist. Amen. Im Klingelbeutel vom letzten Sonntag kamen 111,16 Euro zusammen, in der Kollekte 151,41 Euro. Der Klingelbeutel ist ja immer für die diakonischen Aufgaben unserer Gemeinde, so auch heute. Am Ausgang sammeln wir für bedrängte und verfolgte Christen in aller Welt, denn das ist zugleich auch Thema mit dieses Sonntages, dass wir die Schwestern und Brüder in anderen Teilen dieser Erde, die unter teilweise sehr beschwerlichen Lebens- und Glaubenssituationen versuchen, zu Gott und zu ihrem Glauben und zu ihrer Gemeinschaft zu stehen, im Gebet mittragen und unterstützen. Ich würde Sie gerne hinweisen auf ein Prospekt, das am Ausgang liegt, christliche Meditation. Wir bieten jetzt in der Passionszeit, haben letzten Mittwoch schon begonnen, da kann man aber noch gerne dazukommen. Also auch noch am 15., 22., 29. März, am 5. und 12. April, immer mittwochs 19. bis 19.45 Uhr in der reformierten Kirche, christliche Meditationen in der Passions- und Fastenzeit an. Nach einer kleinen Einführung, den ein Kreis von Pfarrerinnen und Pfarrern aufgeteilt über die Mittwoche durchführt, gibt es dann das Sitzen in der Stille und diese Zeit, wo wir selber in der Beziehung zu Gott uns versenken dürfen und uns für ihn öffnen dürfen. Der Raum bietet dazu viel Anlass in der reformierten Kirche. Man kann sich da wirklich ein Stück fallen lassen. Man kann auf Stühlen sitzen oder Sitzbänkchen. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Prospekte am Ausgang. Ebenso hier im Kirchraum noch gleich bei dem Kirchmodell liegen Gemeindebriefe und am Ausgang von den neuen. Und es gibt noch für diejenigen unter Ihnen, die so jung sind, dass es sie betreffen würde, den Kneipengottesdienst heute Abend um 17 Uhr im Chapeau. Come in, Fragezeichen, Interviewgäste, Bierdeckel, Fragen, Live-Musik, ehrliche Meinungen, offene Ohren. Unser Gottesdienstprogramm wird immer vielfältiger. Das gibt's heute Nachmittag. Heute Morgen hatten wir schon 3 Gottesdienste. In der obersten Stadtkirche, der Vorstellungsgottesdienst für die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden, die jetzt im April, Mai konfirmiert werden, den die Kollegen Ellermann und Löbrich durchgeführt haben. In der reformierten Kirche, weil an diesem Wochenende Alpha-Wochenende war, ein Gottesdienst für die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer und mit Ihnen und Kuno Klinkenburg hier in der Bauernkirche die Wortzeit. Wenn man 3 Gottesdienste zeitgleich macht, bietet es sich an, diese Menschen nochmal zusammenzuführen. Das wollen wir gerne gleich im Anschluss tun und laden Sie noch herzlich ins Kirchcafé ein. Ich kann diesen Anlass nutzen, da ich in dieser Woche meinen 60. Geburtstag gefeiert habe, Ihnen so ein Gläschen Sekt, Saft, wie auch immer, bisschen Fingerfood auszugeben. Man kann aber auch sonst miteinander klönen und sich begegnen und wahrnehmen. Also herzliche Einladung, doch noch gleich mit heraufzukommen. Sie brauchen da jetzt nicht irgendein Geschenk oder so mitzubringen. Und wenn Sie meinen, Sie müssten was loswerden, für den Lichtblick steht da auch noch eine Box, wo man was reinwerfen kann. Aber das ist jetzt keine Verpflichtung, die sich mit meiner Person und dieser Einladung verknüpft. Herzliche Einladung, also gleich noch mit dabei zu sein. Und nun bitte ich Sie, dass wir das Lied 395 singen, Vertraut den neuen Wegen. Das nimmt die Predigt von Kuno Klinkenburg auf, dass wir denn die Veränderung auch annehmen. Lassen Sie uns beten und zwischendurch immer einstimmen in den Ruf, den gesungenen Ruf, Herr, erbarme dich.
Gott, wir sind verbunden mit Christen in aller Welt. Vor dich bringen wir unsere kirchlichen Partnerschaften, unsere Geschwister in Nowotscherkassk, in Berlin und im Kongo. Schenke du, dass sie ihr Zeugnis des Glaubens auch unter Widerständen und Verunsicherungen leben können. Wir beten darüber hinaus für alle Menschen, die in Not sind, für die Opfer von Krieg und Naturkatastrophen, für die Hungernden, für alle, die verachtet und verfolgt werden um ihres Glaubens, ihrer Rasse, ihrer Nationalität wegen. Wir rufen zu dir.
Wir beten für alle Menschen, die von Unsicherheit und Zweifeln geplagt werden, für alle, die nichts mehr vom Leben erwarten, für jene, die nicht an die Zukunft denken können, weil ihnen das Nötigste für die Gegenwart fehlt, für jene, die ihren Glauben verloren haben, weil sie immer wieder enttäuscht worden sind, für jene, die nicht mehr hoffen können und die es schwer haben mit sich selbst. Wir rufen zu dir.
Wir beten für alle, die in Gefahr sind, sich gegen ihre Mitmenschen zu verschließen und zu vereinsamen. Für die Ehepaare, die einander fremd geworden sind. Für die Eltern, die ihre Kinder nicht mehr verstehen. Für die Kinder, die ohne die Liebe ihrer Eltern aufwachsen müssen. Für die jungen Leute, denen das Leben bereits nichts mehr zu sagen hat. Für die alt gewordenen Menschen, die abgeschrieben und vergessen werden. Wir rufen zu dir.
Wir beten dafür, dass es Raum gebe in unserer Mitte. Für die Unglücklichen und Unansehnlichen, für die Vernachlässigten und Gemiedenen, für jene, die unser Verständnis brauchen und unsere Geduld, dass wir alle vom Geist der Hingabe, der Barmherzigkeit und der Zuversicht erfüllt werden. Wir rufen zu dir.
Alle Gedanken, die uns bewegen und alle Menschen, die wir mit den Worten, die wir vor uns, vor Gott gebracht haben, bedacht haben, nehmen wir mit hinein in das Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nehmen Sie noch einmal Platz für das Lied aus den Wortlauten Nummer 85, da wohnt ein Sehnen tief in uns.
uns, o Gott, nach dir dich zu freuen, mir nah zu sein. Dieses ist dein Segen, tief in mir. Nehmt mit den Segen Gottes. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu bewahren, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segnet dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen, Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz. Wir hören noch mal Gitarre und Flöte zum Abschluss unsere Musizierenden.